Ja, was würdest du sagen, wie sollte über Gewalt gesprochen werden im Religionsunterricht?
Ich denke, ein bisschen Ehrlichkeit würde schon mal, oder Wahrhaftigkeit, wenn es um Gewalt geht und die Ambivalenzen von Gewalt, wäre auf jeden Fall angebracht. Und man kann auch da, genau dieser Dualismus wird eben auf dieser Schulseite auch gemacht, also die Bergpredigt und die Feindesliebe als christlich und Auge in Auge, Zahn um Zahn, und David und Goliath auf der anderen Seite. Und damit wird nicht nur Israel dämonisiert und Antisemitismus praktiziert, sondern wir nehmen uns die Bibel weg, um tatsächlich über unsere eigenen Gewalttätigkeiten und die Notwendigkeit und die Einhegung von Gewalt wirklich zu diskutieren. Und das tut uns nicht gut.
Bildstörungen. Der Podcast für antisemitismuskritische Bildung. Vom Projekt Bildstörungen der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Herzlich willkommen zum Podcast Bildstörungen. Ich bin Caroline Ritter.
Und ich bin Katharina von Kellenbach.
In den neuen Folgen dieses Podcasts sprechen wir über Bilder aus dem christlichen Antisemitismus, die in aktuellen Diskursen zu Israel und Palästina vorkommen.
Das ist besonders wichtig nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 und vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Gazastreifen, wo diese Bilder sehr und die Diskurse sehr polarisiert sind. Es werden Metaphern und Begriffe als Schlagworte verwendet, die viel Bildkraft haben, in denen vieles mitschwingt und die oft ein sehr einseitiges Licht auf den Konflikt werfen. Nicht selten kommen diese Bilder aus den christlichen Geschichten, den biblischen Geschichten und der Tradition christlicher Judenfeindschaft und dämonisieren Israel. Sie erzählen eine Geschichte, wie christliche Bilder auch im israelbezogenen Antisemitismus vorkommen.
Die biblische Geschichte von David und Goliath wird oft als Parabel verwendet, um über den Nahostkonflikt zu sprechen. David und Goliath in dieser Gemengelage ausmachen zu wollen, ist ein Versuch, klare Seiten von Gut und Böse, Macht und Ohnmacht bezeichnen zu können. Ja, und wir wollen in dieser Folge eben über dieses Bild David und Goliath sprechen, aber wir haben noch ein bisschen ein anderes Bild mitgebracht, über das wir sprechen wollen in dieser Folge, das euch sicher geläufig ist. Und zwar haben wir in einem Schulbuch ein Foto gefunden von einem Graffiti von dem Künstler Banksy, wo jemand abgebildet ist, der sich so zum Wurf bereit macht und einen Blumenstrauß wirft.
Vermummt, ein vermummter Jugendlicher.
Genau. Und dieses Bild heißt Palestine und ist 2005 entstanden. Und das taucht im Schulbuch auf einer Seite, die heißt Gewalt ist uncool, sei cool.
Und damit sind wir eigentlich schon im Zentrum unserer Diskussion angekommen, dass eben die Gewalt des Steineschmeißens des Davids irgendwie keine richtige Gewalt ist im Vergleich zu Goliath, der eben gerüstet kommt mit Panzer und Helm und Schwert, eine ganze Armee. Und das wird eben auf Israel assoziiert und dagegen eben dieser zivile Widerstand von jungen Teenagern, die eben mit gefundenen Steinen schmeißen und irgendwie weniger, es fühlt sich als weniger gewalttätig an als die militärische Gewalt, die ihnen gegenübersteht.
Genau, und das symbolisiert ja auch dieser Blumenstrauß, der in diesem Graffiti vorkommt. Also das ist so eigentlich um wehrlosen Widerstand geht. Und wir wollen eben, haben beobachtet und finden interessant, dass das Symbol der Steinschleuder eigentlich ein Symbol für palästinensischen Widerstand in dieser ganzen Gemengelage verwendet wird. Und diese Steinschleuder ist ganz zentral auch in der Erzählung von David und Goliath, also dieser biblischen Geschichte aus dem Buch 1. Samuel im Kapitel 17. Und wie David als jugendlicher Junge mit einer Steinschleuder einen riesigen Philister, der seinen Truppen feindlich gegenübersteht, mit Steinen töten kann. Und diese Stelle, die lesen wir jetzt mal kurz ein.
Musik Erstes Buch Samuel, Kapitel 17, nach der Übersetzung der Lutherbibel. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie.
Also an dieser Stelle sehen wir jetzt, dass auch da diese Steinschleuder vorkommt. Es klingt ja auch erstmal irgendwie wahnsinnig, also dass David als so kleiner Hirte da diesen riesigen Philister umbringen kann und dann ihn aber eben auch tatsächlich umbringt, nicht nur mit dem Schuss des Steines in die Stirn, sondern auch mit dem Schwert von Goliath und ihm den Kopf abhackt. Genau, aber wie würdest du sagen, werden David und Goliath, diese beiden Figuren, übertragen, wenn über den Nahostkonflikt gesprochen wird?
Also ich denke, es ist ganz klar, dass sich, also wenn man von David und Goliath spricht, bei ganz vielen Leuten, aber insbesondere bei so progressiven, studentischen, pro-palästinensischen Gruppen, der Underdog, also das wehrlose, widerstandsunterdrückte Opfer einer Kolonialmacht, des Siedlerkolonialismus, der Apartheid, von Rassismus. Also alle diese Diskurse geben eigentlich alle Macht an den Staat Israel und verstehen die Palästinenser als eine Minderheit, die sich dagegen wehrt. Und zwar mit Methoden, also eigentlich mit unmilitärischen Methoden. Das hat sich jetzt ein bisschen mit Hamas verändert. Zumindest wird diese Position schwieriger, würde man denken, wo die Raketen fliegen und es auch eine ausgebildete Kämpfertruppe gibt, aber diese Kämpfertruppe ist auch immer noch eben embedded, also in der Zivilbevölkerung, also nicht unterscheidbar.
Und genau, und in gegenwärtigen Diskursen wurde ja auch das Massaker vom 7. Oktober zuhauf als legitimer Widerstand oder eben überhaupt als, die wurden als Widerstandskämpfer bezeichnet und auch gefeiert und sogar von so jemandem wie Judith Butler erneut als Teil der globalen Linken bezeichnet, was auch ja so aufmachen soll, dass die legitimen Widerstand gegen eine Übermacht haben und quasi gegen Goliath kämpfen und keine andere Wahl haben.
Genau. Und natürlich gibt es auch die andere Seite, die darauf hinweist, dass eigentlich Israel David ist und gegen die arabisch-muslimische Übermacht, insbesondere Irans, jetzt als dezidierter Feind im Nahen Osten kämpft. Also das gibt natürlich diese These auch. Aber in jedem Fall wird eigentlich diese Geschichte zu einer Parabel, wie du das gesagt hast in der Einleitung, also zu einem Modell, wo es immer darum geht, gut und böse, legitim, illegitim,
schwach und mächtig.
Genau, irgendwie zu entscheiden.
Und klar zu definieren. Und ich glaube, und schon auch Stimmung zu machen, um sagen zu können, hier gibt es klar Unterdrückte, klar Mächtige. Und das, also wie es dann genau ist, darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir wollen einfach vor allem über dieses Bild sprechen, diese Redewendung, dass wenn die in Zeitungsartikeln oder in Radiointerviews oder so verwendet wird, um wie so das metaphorisch anzuwenden auf den Nahostkonflikt, dass das einfach schief geht und auch eine totale Simplifizierung, Vereinfachung dieser biblischen Geschichte ist, die sowohl, also die über David noch viel mehr erzählt, als dass er ein Hirtenjunge ist, der sich wehrt oder so. Und diese Geschichte auch erstmal wahnsinnig lang ist. Und genau.
Naja, also es geht ja auch um die Gewalt. Es geht um die Gewaltfrage. Das war ja auch in unserem Schulbuch, ist ja das auch, Gewalt ist uncool, sei cool. Wobei völlig unklar ist, ob eigentlich dieser Blumenstrauß schmeißende Teenager jetzt Gewalt anwendet oder nicht. Ist es cool oder ist es uncool? Also die Gewaltfrage wird eigentlich gar nicht wirklich ausbuchstabiert und auch in der Geschichte nicht. Also David ist ja eben nicht Teil des Heeres, das Saul da in Anschlag bringt. Seine Brüder sind Teil der Formation, aber er kommt eben dazu, ist ein Knabe, ist ein Hirte und bietet sich an. Und seine Brüder finden das total blöd. Warum? Weil er soll ja eigentlich Schafe hüten. Und Saul gibt ihm dann aber eine Rüstung, ein Panzer und ein Schwert und einen Helm und er zieht den aus. Und damit ist eben auch dieser Teenager, der den Blumenstrauß, also damit hat man Zivilisten. Und es geht ja auch um die Unterscheidung zwischen Militär und Zivilist, gerade auch in diesem Konflikt immer wieder. Und Tatsache ist aber, dass er Goliath tötet. Und auch diese Steinschleudern sind Waffen, die töten, verletzen. Also man kann die nicht einfach nur, das ist kein Spielzeug. Und das wird aber irgendwie verschleiert. Sowohl politisch als auch in der Geschichte, weil David wird zu einem, also er tötet ihn und er schneidet ihm auch den Kopf ab mit dem Schwert, also und das verändert ja seinen Charakter. Und in der Geschichte von David und wie in allen biblischen Geschichten geht es nie um simple Gut- und Böse-Kategorien oder um Helden, die dann irgendwie die unschuldig sind. Sie sind immer, immer komplex und auch geprägt von den Taten, die sie getan haben. Und David wird zu einem Feldherrn und zu einem König, der auch bestraft wird, weil für die, das, was er getan hat. Und diese Komplexität, die fehlt irgendwie ganz oft, wenn es um Israel und Palästina geht, dass wir da nicht wirklich genau hingucken.
Ja. Genau, also es ist einfach, es ist irgendwie schwierig, aber in der, quasi in dem die Steinschleuder als Symbol des Widerstands, des palästinensischen Widerstandes bezeichnet wird und das ist dann einfach ein so mächtiges Bild, um eigentlich Ohnmacht darzustellen und es ist so auch einfach eine ganz schlimme Komplexitätsverweigerung, was diesen Konflikt angeht, weil würde es nur um diejenigen gehen, die sich mit Steinschleudern wehren wollen, wäre der Konflikt nicht so kompliziert. Aber es geht in diesem ganzen Konflikt ja noch um mehr Parteien als um David und Goliath. Oder, nee, also es geht aber noch mehr als um Personen, die Steinschleudern in der Hand haben und Militär. Da ist einfach noch sehr viel mehr, was man bedenken muss, um diesen Konflikt zu verstehen und um zu verstehen, wer da involviert ist. Und es sind nicht nur Personen mit Steinschleudern und dann die, die viel mehr Kriegsgewehr haben, sondern da gibt es Gut und Böse auf beiden Seiten.
Naja, vor allem geht es ja auch darum, dass eine Steinschleuder Gewalt ist und dass diese Gewalt Konsequenzen hat, Folgen hat. Und das ist ja jetzt auch wieder weggefallen. Also, dass eben der 7. Oktober passiert ist und notwendigerweise Konsequenzen, Folgen hatte. Also das geht gar nicht anders. Also man kann auf eine Steinschleuder nicht reagieren. Und trotzdem wird...
Ja, und das war ja auch wirklich keine Steinschleuder.
Genau, aber trotzdem wird eben in dem dieses Narrativ palästinensischer Ohnmacht, und es geht bis hin zu Genozidvorwürfen. Also Genozid ist ja die ultimative Ohnmacht. Unschuldige Zivilisten, die nichts getan haben, außer nur da zu sein, werden Opfer brutaler Gewalt. Und dieses Genozidmotiv inszeniert eben auch diese Ohnmacht, die aber komplett übersieht, dass von Anfang an, also noch vor der Gründung des Staates, mit dem Teilungsplan an jedem Punkt ein Angriff erfolgt ist, gegen den sich Israel verteidigen musste. diese Geschichte ist nicht, wird nicht miterzählt in diesem Bild von der palästinensischen Widerstand als David, der unbelastet vom Feld kommt. Und also ja, und das geht so nicht. Also zumindest geht es so nicht, um irgendwas zu erklären oder da irgendwie Frieden zu schaffen, was ja eigentlich unser Ziel sein muss.
Ja, und es geht ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass dieses Bild von David und Goliath und auch dieses Bild von Banksy mit, wo dann der irgendwas wirft, aber es ist auf einmal ein Blumenstrauß, das ist eigentlich ein gutes Symbol dafür, wie sehr auch die Gewalt, die am 7. Oktober passiert ist, an so vielen Stellen einfach verdeckt wird als Grund, der den jetzigen Krieg ausgelöst hat und wogegen sich Israel verteidigt. Und unser Interesse ist es sicher nicht, da irgendwie David und Goliath umzudrehen und zu sagen, nein, es gibt einen anderen David und es gibt einen anderen Goliath. Aber also mindestens gibt es zwei Goliaths, die gegeneinander kämpfen, oder?
Also man kann nur noch mal sagen, ich glaube, Israel könnte nichts Besseres passieren, als wenn Gaza, also vor dem 7. Oktober, wenn Gaza einfach aufgeblüht, eine Stadt in der Wüste am Mittelmeer, wenn es Gaza gut gegangen wäre. Israel hatte nichts zu gewinnen und hat sich ja auch zurückgezogen. In einem Land-for-Peace-Deal haben sich die jüdischen Settler aus Gaza zurückgezogen, um das abzugeben. Und dass jetzt auf einmal Israel verantwortlich gemacht wird für diesen Krieg, ist Hammer, finde ich. Also was da an Verdrehungen passieren. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, die wir ja als Teil der antisemitischen Denkmuster immer wieder finden, passiert eben auch mit dieser David-Goliath-Umkehr. Und die läuft einfach immer wieder automatisch. Also das sind so ganz fest eingefahrene Muster, dass die Juden irgendwie Macht haben, Schuld sind, böswillig und so weiter. Das sind ganz...
Ja, und es hängt auch zusammen mit diesen Bildern von Israel als dem weißen Staat und dem kolonialen Staat, der einfach als super Projektionsfläche gilt, um gegen Unterdrückung zu kämpfen, um gegen Kolonialismus zu kämpfen und so. Also wo ja auch, wo zum Beispiel die Studi-Proteste in Berlin oder in Amerika einfach so einen krassen Fahrtwind bekommen, weil auf Israel da so viel Goliath projiziert werden kann und quasi völlig verdeckt wird und entkontextualisiert wird, in welcher Umgebung sich Israel befindet, aus welchen...
Und wer Israel ist. Also Israel ist David immer, eben auch in den... Also in den Kolonialmächten, also wo ja Juden vertrieben wurden, ausgerottet werden, umgebracht wurden und wirklich mit nichts da ankamen. Und Israel ist immer eine Minderheit. Und damit natürlich diese Geschichte von David ist immer auch diese Minderheitsgeschichte, die auch bis heute eben sich weiter fortschreibt. Und Israel wird auch immer Minderheit bleiben. Also wir haben 16 Millionen Juden weltweit, wir haben 1,9 Milliarden Muslime, wir haben 2,2 Milliarden Christen in der Welt. Das wird nie eine eigenständige Größe sein, die sich behaupten kann oder die dominiert. Also es kann gar nicht Goliath sein, religiös, politisch gesprochen. Und doch haben sie immer, oder werden sie als eine Macht inszeniert, gegen die sich antisemitische Größen innerhalb des Christentums, aber eben auch innerhalb des Islams verwehren.
Jetzt hast du doch einmal einen klaren David identifiziert, was wir eigentlich vermeiden wollten, aber...
Ja, weil diese Geschichte ist auch unsere Geschichte. Die hebräische Bibel ist die christliche Bibel und David und Goliath erscheinen auch im Koran. Insofern geht es nicht nur darum zu sagen, okay, David ist eben immer israelisch und wir dürfen da über diese Geschichte nicht weiterdenken. Das würde ich so nicht sagen wollen. Aber wir dürfen sie nicht als in dem dualistischen Weltbild benutzen, um Israel zu dämonisieren oder um ganz klar zu sagen, wer ist gut, wer ist böse, welche Gewalt ist legitim, welche Gewalt ist nicht legitim. Das geht gar nicht.
Ja, genau, vielleicht können wir das ja nochmal sagen, inwiefern wir glauben, dass so David und Goliath so klar ausmachen zu wollen oder irgendwie den wie so hilflosen palästinensischen Widerstand gegenüber, also den wie so dem israelischen Militär gegenüberstellen zu wollen oder so, also so bildhaft, wenn das die Bilder sind, die verwendet werden, inwiefern das zur Dämonisierung Israels beitragen kann, also das ja auf jeden Fall. Natürlich ist Israel ein Dämon, wenn es militärisch gegen Steinewerfer vorgeht. Das klingt nach purer Gewalt.
Kinder und Frauen.
Genau, das klingt nach schrecklicher Gewalt und vereinfacht da aber einfach die Gemengelage. Und es delegitimiert, inwiefern delegitimiert es auch den Staat Israel?
Ja, indem es als eine Siedler-Kolonialstaat beschrieben wird, ist auf jeden Fall eine Delegitimierung, weil es als eine Kolonialmacht dargestellt wird, was es nur eindeutig nicht ist.
Ja, und die doppelten Standards, die kommen ja auf jeden Fall, indem die Gewalt, die Israel ausgesetzt ist und inwiefern, also wie sehr Israel bedroht ist als Staat in der aktuellen Situation und schon immer bedroht war, aufgrund von heftigstem Antisemitismus.
Und Angriffen, militärische Angriffe.
Ja, da kommen die doppelten Standards her, dass man da so tut, als würde die Verteidigung Israels aus dem Nichts kommen und als würde sich Israel gegen Steinschleudern so heftig verteidigen. Aber das ist ja nicht der Grund. Also wenn man die Steinschleuder als Symbol nimmt, dessen, wogegen Israel sich wehren muss, dann wirkt natürlich wirkt Krieg wie ein hanebüchener Wahnsinn.
Eine
Überreaktion. Ja. Aber das ist auch eine totale Verkennung der Situation.
Ja, aber es wird zum Beispiel auch in der Presse oftmals einfach weggelassen. Also die Raketenangriffe, die werden gar nicht mehr gemeldet. Ja. Sondern es gibt nur noch die Reaktion darauf und die wird dann eben als Aktion und nicht als Reaktion bezeichnet. Das finde ich wirklich auch eine fatale Medienlandschaft, ja. Wo das immer wieder inszeniert wird.
Vielleicht können wir jetzt zum Schluss noch einmal sagen, weil wir haben dieses Schulbuch an den Anfang gestellt mit dem Bild von Banksy. Was würdest du sagen, welche Einheit zu Gewalt bräuchte es im Religionsunterricht, um weil auf dieser Schulbuchseite ging es, wie wir auch schon in der Folge zu Auge um Auge, Zahn um Zahn gesprochen haben, auf dieser Schulbuchseite ging es darum, inwiefern man Feindesliebe walten lassen soll. Und es wird so ein bisschen zynisch gesagt gegenüber der israelischen Politik, also dass die nicht der Feindesliebe entspricht. Was würdest du sagen, wie sollte über Gewalt gesprochen werden im Religionsunterricht?
Ich denke, ein bisschen Ehrlichkeit würde schon mal, oder Wahrhaftigkeit, wenn es um Gewalt geht und die Ambivalenzen von Gewalt, wäre auf jeden Fall angebracht. Und man kann auch da, genau dieser Dualismus wird eben auf dieser Schulseite auch gemacht, also die Bergpredigt und die Feindesliebe als christlich und Auge in Auge, Zahn um Zahn und David und Goliath auf der anderen Seite. Und damit wird nicht nur Israel dämonisiert und Antisemitismus praktiziert, sondern wir nehmen uns die Bibel weg, um tatsächlich über unsere eigenen Gewalttätigkeiten und die Notwendigkeit und die Einhegung von Gewalt wirklich zu diskutieren. Und das tut uns nicht gut, wenn wir das aussondern. Auch zum Beispiel was Kolonialismus angeht. Das ist, Europa muss sich damit beschäftigen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Aber das auf Israel als ein Problem auszulagern, nimmt uns die Chance, uns mit diesen Fragen und Herausforderungen und Konflikten aktiv und konstruktiv auseinanderzusetzen. Das ist ja das Fatale am Antisemitismus, dass er uns selber schadet.
Ja. Okay, ich würde sagen, wir sind am Ende. Am Ende dieser Folge zu David und Goliath, zu simplifizierenden Bildern, die verwendet werden, um über den Nahostkonflikt zu sprechen und die irgendwie beitragen zu einer Dämonisierung Israels in diesem ganzen Geschehen, was gefährlich ist und der Ernsthaftigkeit der Lage auch wahrscheinlich einfach nicht gerecht wird.
Gut,
ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de/bildstörungen-podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.